Ja, der heutige Lesungstext ist Lukas, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort, an dem wir sehen, dass du ein lebendiger Gott bist, denn es wirkt in uns. Und um dieses Wirken möchten wir dich nun bitten, dass dein unfehlbares, dein vertrauenswürdiges, dein zuverlässiges Wort in uns noch tiefer Wurzeln greift und noch mehr Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Ja, eine Taufe ist ein froher Moment im Leben der Gemeinde, ein Moment, um das Evangelium von Jesus Christus zu feiern. In der Taufe werden wir nicht nur in Wasser getauft, wir werden in Christus getauft. Das heißt, in diesem Bild der Taufe, das zugegebenermaßen klarer wird, wenn man eine Person untertaucht und wieder hervorholt, dieses Bild zeigt, dass unsere gesamte Existenz nun von Christus umgeben ist. So wie man in das Wasser eingetaucht wird, untergetaucht wird, so sind wir in Christus eingetaucht. Und die Taufe steht damit für all die Segnungen, die wir in Christus empfangen. Vergebung der Sünden, Versöhnung mit dem Vater als geliebte Kinder, neues Leben im Geist und die Eingliederung in den Leib Christi, die Gemeinde, um nur einige der wichtigsten Segnungen zu nennen, die wir in Christus empfangen. Die Taufe ist damit das Sakrament einer neuen Existenz, die wir in Jesus haben. Sie ist ein Ereignis, bei dem es um Identität geht, also darum, wer wir in Christus sind. Das alte Leben ohne Christus ist zu Ende. Das Leben unter Christus als Herrn hat begonnen. Der Getaufte trägt selbst nichts dazu bei. Man erschafft sich diese neue Identität in Christus nicht selbst, nein, sie ist von Gott geschenkt. Man muss sie für sich annehmen, im Glauben. Und ich denke, nicht immer ist uns bewusst, wie sehr die Taufe damit im Widerspruch steht zur heute gängigen Vorstellung von Identität. Laut dieser Vorstellung wählen Menschen selbst ihre Identität, ihr Ich, ihr Selbst. Wir entscheiden für uns selbst, wer wir sein wollen, losgelöst von allen Einschränkungen, auch von biologischen oft. Und diese vollkommene Freiheit erscheint auf den ersten Blick durchaus attraktiv. Aber vielleicht ist es nicht immer bewusst, sie ist auch eine wackelige Angelegenheit. Denn sie geht nicht nur von einer Freiheit aus, die uns von der Natur und unseren Umständen einfach nicht gegeben ist. Sie ist auch deshalb instabil, weil die Freiheit zur Notwendigkeit wird. Wir müssen unsere Identität selbst erschaffen. Und viele Stimmen, christlich und säkular, warnen davor, dass wir von dieser Notwendigkeit, sein Ich zu erschaffen, schlicht und einfach überfordert sind. Ich habe hier ein Zitat von Carl Truman, der in seinem Buch Fremde neue Welt schreibt: Heute ist das Selbst oder das Ich völlig plastisch und die Außenwelt bis hin zum eigenen Körper im Fluss, sodass es keinen festen Boden mehr gibt, auf den man seine Identität aufbauen könnte. Und weiter geht's. Das erklärt auch, warum Depressionen und Ängste im Westen katastrophale Ausmaße angenommen haben. Obwohl man sich hier insgesamt größeren Wohlstand und größerer Sicherheit, Wohlstands- und größerer Sicherheit erfreut als in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ja, wir sind reicher und gesünder als unsere Vorfahren im 16. und sogar in der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Der Mythos, dass wir unser Ich selbst erschaffen können, ist paradoxerweise eine Freiheit, die uns in die Gefangenschaft führt. Und gerade an dieser Stelle kommuniziert die Taufe eine befreiende Botschaft. Die Taufe verheißt eine feste Identität, die man im Glauben empfängt. Bei Kindern ist es das christliche Elternhaus, durch das das Kind von Anfang an in Christus eingetaucht wird, noch bevor sie den Glauben selbst bekennen können. Bei Erwachsenen kommt der Glaube von Anfang an mit hinzu. Aber in beiden Fällen sagt die Taufe eine neue Identität in Christus zu, mit allen Segnungen, mit allen Bundessegnungen, die wir im Glauben an Christus empfangen. Es ist so, dass viele Zeitgenossen diese vermeintlich feste Identität eher als Rückschritt empfinden. Wir leben in der Postmoderne, die von großer Skepsis gegenüber solcher Wahrheit und solchen Gewissheiten geprägt ist. Die Postmoderne wirft viele Fragen darüber auf, ob diese proklamierte Gewissheit überhaupt möglich ist. Manche davon sind berechtigt, manche Fragen. Steht also diese vermeintlich feste Identität am Ende vielleicht auf tönernen Füßen? Hält sie kritischen Fragen stand? Oder müssen wir als Christen uns abschotten und einigeln, um diese Identität irgendwie gegen eine ansonsten überlegene Denkweise zu bewahren? Um die Worte von Carl Schumann aufzugreifen, unsere Identität ist letztlich nur so gefestigt wie das Fundament, wie der Boden, auf dem sie aufgebaut ist. Und deshalb ist es passend, dass sich ausgerechnet heute, ich habe es nicht so geplant, ausgerechnet heute unser Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium mit der Glaubwürdigkeit des Evangeliums befasst. Direkter, als es vielleicht anfangs den Eindruck erweckt, geht dieser Abschnitt nämlich auf diese postmoderne Skepsis ein und zeigt uns, dass ja, dass unsere Identität in Christus deshalb gefestigt ist, weil auch der Boden, auf dem sie aufbaut, ein festes Fundament dafür hergibt. Und das ist unser erster Punkt. Eine gefestigte Identität in Christus braucht einen gefestigten Glauben an Christus. Lasst uns beginnen mit einigen Informationen zum Hintergrund des Lukas-Evangeliums. Der Verfasser des Evangeliums ist ein Arzt namens Lukas. Er hat den Apostel Paulus über viele Jahre hinweg auf seinen Reisen begleitet. Und wie schon angedeutet, ist ein großes Anliegen, dass er seiner Leserschaft, also zuerst diesem gewissen Theophilus, der hier genannt wird, die Belastbarkeit des christlichen Glaubens vermittelt. Kommt mit mir zu Vers 4, dort spricht Lukas völlig transparent von dieser Motivation. Er schreibt, damit du die Glaubwürdigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und tatsächlich ist das Wort Glaubwürdigkeit abgeleitet von einem anderen Begriff, den man wörtlicher mit Festigkeit übersetzen könnte. Der Festigkeit eines belastbaren Fundaments. Theophilus wurde also im Evangelium von Christus unterrichtet. Erfahren wir hier, das sind die Dinge, die Lukas hier erwähnt. Wir können wohl davon ausgehen, dass Theophilus auch zum Glauben gekommen ist. Aber Theophilus glaubt in einer Zeit, in der Christenverfolgung zunimmt. Diese Verfolgungen zielen auf eins ab, dass Christen Jesus als Herrn verleugnen. Und damit würden sie natürlich auch ihre Identität in Christus verleugnen und verlieren. Was Theophilus braucht, ist Festigkeit, einen festen Anker, ein festes Fundament für seinen Glauben und seine Identität. Eine gefestigte Identität in Christus braucht einen gefestigten Glauben an Christus. Festigkeit im Glauben ist also das Gebot der Stunde, das hat Lukas erkannt. Und belastbarer Glaube hängt an der Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Das ist unser nächster Punkt. Belastbarer Glaube hängt an der Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Diese Aussage ist eigentlich nicht überraschend, wenn man sich bewusst macht, was Glaube bedeutet. Manchmal wird Glaube ja wie eine Sache aufgefasst, ein Objekt, das manche haben und andere nicht. Aber das entspricht nicht der Natur des Glaubens. Glaube biblisch verstanden ist nichts anderes als Vertrauen. Wenn ich an Jesus glaube, heißt es nichts anderes, als dass ich ihm vertraue. Nicht der Glaube ist das Objekt, das ich besitze. Jesus ist das Objekt, dem ich vertraue. Ich vertraue ihm, weil ich ihn für vertrauenswürdig erachte. Vielleicht als kurze Veranschaulichung. Ihr sitzt alle hier auf einem Stuhl. Der Grund, nehme ich an, warum ihr darauf sitzt, ist, dass ihr ihn für vertrauenswürdig erachtet. Ihr habt euch vielleicht sogar die Sitzfläche angeschaut und die Beine und die Verbindungen sind fest verleimt. Wahrscheinlich habt ihr das unbewusst getan. Aber alles in allem hat dieser Stuhl einen vertrauenswürdigen Eindruck vermittelt. Ihr habt eine Abwägung vorgenommen, die einem meist erst dann bewusst wird, wenn man vor einem wackeligen Stuhl steht, der uns nicht vertrauenswürdig erscheint. Dann setzt man sich nicht hin. Solche Abwägungen treffen wir unzählige Male jeden Tag. Wir merken es nur meist nicht. Aber das Entscheidende hier ist, das ist natürlich die Frage, ist denn das Objekt unseres Glaubens vertrauenswürdig? Kann ich diesen Stuhl belasten? Ist Jesus glaubwürdig? Je mehr ich die Botschaft von Jesus und ihn selbst natürlich als glaubwürdig erkannt habe, desto belastbarer wird mein Glaube. Anders gesagt, das Evangelium von Jesus muss über jeden Zweifel, über jeden vernünftigen Zweifel erhaben sein. Wir werden natürlich immer ab und zu fragen, stimmt das auch? In dem Fall, solche Zweifel sind gar nicht schlecht, aber das Evangelium muss über jeden vernünftigen Zweifel erhaben sein, denn dann bietet es den sicheren Boden für unsere Identität, diesen Boden, den wir brauchen. Also, was heißt das für die Zuverlässigkeit des Lukas-Evangeliums? Es bedeutet, der Verfasser muss zuverlässig sein. An der Stelle vielleicht eine kurze Bemerkung zum Begriff, was Evangelium bedeutet, weil ich ihn hier auf zwei Weisen benutze. Evangelium bedeutet wörtlich genommen gute Botschaft. Der Begriff ist gar keine christliche Erfindung, sondern wird beispielsweise auch von römischen Kaisern verwendet, um die Bevölkerung über einen bestimmten Sieg zu informieren oder über eine Thronbesteigung. Das ist die gute Botschaft, die ein römischer Kaiser seinem Volk vermitteln will. Ob sie für alle gute Botschaft ist, sei dahingestellt. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist genau dasselbe. Es spricht von Jesus' Sieg über das Böse und von seiner Thronbesteigung als König über Gottes Reich. Das ist die erste Bedeutung von Evangelium, gute Botschaft. Mit Evangelium wird aber zweitens auch eine bestimmte Literaturgattung beschrieben, in der Verfasser wie Lukas das Evangelium von Jesus Christus kommunizieren. Und ich finde es faszinierend, dass Evangelien immer Lebensberichte von Jesus, über Jesus darstellen. Ja, was wir daran sehen, ist, dass das Evangelium von Jesus in seiner Person, die wir in seinem Leben kennenlernen, und seinem Wirken oder seinem Werk besteht. Das Evangelium von Jesus Christus besteht in seiner Person, wer er ist, seiner Identität und seinem Wirken für uns, insbesondere seinem Tod und seiner Auferstehung. Das heißt, als literarische Gattung ist dieses Evangelium tatsächlich eine christliche Erfindung. Das gibt es nur im christlichen Kontext. Aus biblischer Sicht gibt es vier davon von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Zwei Bedeutungen von Evangelium also und welche davon gerade gemeint ist, ergibt sich, denke ich, immer klar aus dem Zusammenhang. Man kann aber die eine nicht von der anderen trennen, sondern die Zuverlässigkeit des Evangeliums von Jesus hängt von der Zuverlässigkeit der Evangelien ab, dem Lukas-Evangelium. Und die beginnt eben hier mit der Zuverlässigkeit von Lukas als Verfasser. Schauen wir uns die zuerst an. die Zuverlässigkeit von Lukas. Wir wissen, wie schon erwähnt, dass Lukas Arzt war in der Apostelgeschichte, die übrigens ebenfalls von Lukas geschrieben wurde, quasi als Band 2 seines Gesamtwerkes. Und insgesamt machen sie 27% des Neuen Testamentes aus. In der Apostelgeschichte erfahren wir, dass Lukas erhebliche Zeit mit dem Apostel Paulus unterwegs war. Ab Apostelgeschichte 16 wird dort auf einmal in der Wir-Form geschrieben. In der Zwischenzeit ist also anscheinend Lukas zum Team hinzugestoßen und begleitet Paulus. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil Lukas offenbar direkten Zugang zu den engsten Vertrauten von Jesus hat. Es ist wichtig, wenn man ein Evangelium schreiben will. Und nicht nur das, Lukas genießt auch das besondere Vertrauen von Paulus, nicht nur als Arzt. Eine besondere Stelle habe ich hier für euch als nächstes herausgesucht, im 1. Timotheusbrief, die das besonders gut zum Ausdruck bringt. In Kapitel 5, 18 schreibt Paulus, habe ich das hier für euch, nächste Folie? Lasst das dort, das ist gut. In 1. Timotheus 5, 18 heißt es, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auf den ersten Blick hat das überhaupt nichts mit Lukas zu tun. Paulus zitiert einfach zweimal die Schrift. Das erste Zitat ist aus 5. Mose 25, Vers 4. Aber woher nimmt er das zweite Zitat? Das ist der entscheidende Punkt. Das zweite Zitat finden wir nirgendwo in der Schrift. Das heißt, nirgendwo, außer an einer Stelle. Und das ist im Lukas-Evangelium. In Lukas 10, Vers 7 heißt es, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dass Paulus, also das Lukas-Evangelium als Schrift zitiert, ist allein schon deshalb bemerkenswert, weil der erste Timotheusbrief relativ früh verfasst wurde, irgendwo zwischen 60 und 62 nach Christus. Und das heißt, zu dieser frühen Zeit war wohl das Lukas-Evangelium von Paulus schon als Schrift anerkannt. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir die Zuverlässigkeit betrachten, denn je geringer der zeitliche Abstand von den Ereignissen ist und der persönliche Abstand, wie wir es schon gesehen haben, von den Aposteln, desto höher ist die Zuverlässigkeit der Berichte. Bemerkenswert ist dieses Zitat auch, was die Zuverlässigkeit des Verfassers angeht. Paulus attestiert dem Lukas, dass sein Evangelium heilige Schrift ist, Gottes unfehlbares Wort. Wenn Lukas sich für seine Autorität auf die Nähe zu den Aposteln berufen würde, dann könnte man das als Name-Dropping abtun. Was heißt Name-Dropping auf Deutsch? Name-Dropping. Wie man so gerne irgendwelche Namen in ein Gespräch wirft, damit man als wichtiger erscheint. Aber hier ist es umgekehrt. Paulus nennt Lukas, bezeichnet das Lukas-Evangelium als Schrift. Das erhöht die Zuverlässigkeit. Lukas war also nicht irgendjemand. Er verbrachte viel Zeit mit mindestens einem Apostel. Er hatte das Vertrauen dieses Apostels. Und was von besonderer Bedeutung in Zeiten zunehmender Christenverfolgung ist, Lukas hatte auch das Leiden von Paulus für den Glauben eigenhändig miterlebt. An vielerlei Stellen und vielleicht sogar am eigenen Leib miterlebt. Ich habe hier eine weitere Stelle, die ich jetzt hier nicht abkopiert habe, im 2. Timotheus 4,11. Paulus schreibt dort in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod, aus dem Gefängnis, nachdem er schon schwer misshandelt worden war und viele sich von ihm losgesagt hatten, da sagt er, Lukas ist allein bei mir. Bis zuletzt hilft der Arzt dem gefolterten Apostel. Lukas, wie Paulus, hat eine ganz große Glaubensfestigkeit, die kaum vorstellbar ist, wenn er nicht voll und ganz von der Glaubwürdigkeit des Evangeliums überzeugt wäre. Als Verfasser des Evangeliums erweist Lukas eine Charakterstärke, die ihn also als überaus zuverlässig erscheinen lässt. Das Gleiche gilt nicht nur für seine charakterliche Kompetenz, sondern auch für seine fachliche Kompetenz, zu der wir als nächstes kommen. Er ist Arzt. Als Arzt wird er im Römischen Reich eine hervorragende Ausbildung genossen haben. Er schreibt auch in erstklassigem Griechisch, dass es in sprachlicher Hinsicht mit jedem Historiker des Altertums aufnehmen kann. Und Lukas geht bemerkenswert wissenschaftlich in seinem Evangelium vor. Schauen wir uns seine Vorgehensweise als nächstes an. Die Zuverlässigkeit seines wissenschaftlichen Vorgehens ist der nächste Punkt. Zum einen ordnet Lukas sein Evangelium hier in Vers 1 direkt als Bericht ein. Hier heißt es, viele haben es schon unternommen, einen Bericht von, das ist schon die nächste Folie, Robert, viele haben es schon unternommen, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben. Lukas ordnet seinen Bericht als historischen Bericht ein, nicht als Fabel, nicht als Poesie, sondern als historischen Bericht von Begebenheiten, die tatsächlich stattgefunden haben. Was hervorsticht, ist die Wortwahl, denn er sagt, die sich unter uns erfüllt haben. Ist die nächste, genau. Lukas nimmt also Bezug darauf, dass diese Begebenheiten nicht irgendwie im Vakuum entstanden sind, einfach so passiert sind, sondern dass eine Erfüllung stattgefunden hat. Was er damit meint, ist, dass Gott diese Begebenheiten schon vorher in der Heiligen Schrift im Alten Testament angekündigt hatte. Das Alte Testament wurde vor dem Erscheinen von Jesus geschrieben, aber es kündigt genau die Art von König an und genau die Art von rettendem Wirken an, wie sie dann in Jesus erfüllt wird. Auch das ist unheimlich wichtig, weil Lukas damit direkt eine weitere Möglichkeit aufzeigt, wie man diese Begebenheiten prüfen kann. Er sagt, sie müssen mit den Weissagungen des Alten Testaments übereinstimmen. Ja, lest das Alte Testament, schaut, wer dort vorhergesagt ist, lest das Neue Testament und schaut, ob es sich übereinstimmt. Das sicherlich ist die wichtigste Möglichkeit, wie man das Evangelium über Jahrhunderte weg überprüfen kann. Gott ändert sich nicht und sein Plan ändert sich nicht mit der Zeit. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, von der Lukas hier spricht, denn er redet von vielen weiteren Berichten. Viele weitere Berichte. Lukas scheint sogar davon auszugehen, dass Theophilus von ihnen weiß, wenn er sagt, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht zu verfassen. Das scheint Allgemeinwissen zu sein. Lukas erhebt also nicht den Anspruch, die Wahrheit für sich alleine gepachtet zu haben. Theophilus muss sich nicht auf den einen Bericht von ihm verlassen, auf Gedeih oder Verderb, sondern er kann sich unterschiedliche Berichte anschauen. Er kann vergleichen. Lukas und Markus Evangelium und Johannes Evangelium und Matthäus Evangelium. Er kann vergleichen. Und ich denke, diese Tatsache, dass das Alte Testament, wahrscheinlich gab es übrigens noch andere, die es nicht in die Schrift geschafft haben. Die Tatsache, dass das Alte Testament und die vielen zeitgenössischen Berichte zum Vergleichen gibt, ist unheimlich relevant für die Skepsis der Postmoderne. Denn sie zeigt, wie wir Menschen unsere eigene Subjektivität mit all den Zweifeln, die damit verbunden sind, überwinden können. Wie wir allgemeine Wahrheiten entdecken können. Wie können wir das? In Gemeinschaft. Auf sich allein gestellt fragt man sich manchmal, ob man seinen Augen trauen kann. Das wird umso mehr angesichts dieser außergewöhnlichen Begebenheiten gewesen sein, von denen Lukas hier berichtet. Da wäre es bedenklich, wenn es nur eine Quelle berichten würde. Man würde denken, naja, okay, eher nicht glaubwürdig. Lukas müsste sich fragen, habe ich mir das alles nur zusammengereimt? Wenn aber 5 oder 10 oder gar hunderte von Menschen das Gleiche erblickt haben, und davon spricht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, hunderte von Menschen das Gleiche erblickt haben und viele von ihnen dann sogar noch Berichte darüber schreiben, dann steigt die Gewissheit. Menschen können tatsächlich Wahrheiten entdecken und ein hohes Maß an Gewissheit erlangen, was wir ja so dringend nötig haben. Und zwar in Gemeinschaft. Lukas ist Teil einer solchen Gemeinschaft, die in Jesus eine absolute Wahrheit von Gott erkannt hat, diese Wahrheit festhält und diese Wahrheit weitergibt und bereit ist, dafür zu leiden. Wissenschaftliches Vorgehen zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es überprüfbar und in gewissem Sinne wiederholbar ist. Und beides ist hier der Fall. Einfach weil so viele Berichte angefertigt wurden und weil sie gegen das Alte Testament geprüft werden können. Und das heißt natürlich auch, wir müssen nicht im Dunkeln bleiben heute. Am Ende wurde nicht nur ein Evangelium in die Bibel aufgenommen, sondern vier haben den Status als Gottes unfehlbares Wort erlangt. Auch wir können prüfen und vergleichen. Wir können feststellen, dass das Evangelium glaubwürdig ist. Und kleine Randbemerkung, in dieser Überprüfbarkeit auch der historischen Begebenheiten unterscheidet sich der jüdische und der christliche Glaube maßgeblich von allen anderen Weltreligionen. Alle anderen wurden von einer einzigen Person ins Leben gerufen. Auf wissenschaftlich deshalb nicht überprüfbare Weise. Hier ist es anders. Hier waren viele an den Berichten beteiligt. Und es ist überprüfbar. Die Zuverlässigkeit des Evangeliums steht auf keiner Ebene mit der der anderen Weltreligion. Ein weiteres Argument für die Zuverlässigkeit des Lukas-Evangeliums, das Lukas hier nennt, ist, dass seine Inhalte von Augenzeugen der historischen Begebenheiten überliefert sind. Überliefert von Augenzeugen, genau. Und diese Augenzeugen, die leben zu dieser Zeit natürlich noch größtenteils. Das ist das Beeindruckende. 60, 62, selbst 80 nach Christus leben die meisten dieser Augenzeugen noch. Man könnte hingehen und sagen, war das wirklich so? Lukas schreibt also nicht nur vom Hörensagen anderer, sondern er selbst ist hingegangen und er basiert seinen Bericht darauf, Vers 2, was uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Das dürften in erster Linie die Apostel gemeint sein, sie waren Augenzeugen, aber für mich steht auch außer Frage, wenn wir die nächsten Kapitel lesen, dass Lukas auch mit Maria, der Mutter von Jesus, gesprochen haben muss. Ein Hinweis darauf finden wir sogar am Ende der Weihnachtsgeschichte. Dort schreibt Lukas, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist eine Art Quellennachweis. Und er deutet darauf hin, dass Lukas sich nicht mit zweitklassigen Informationen zufrieden gibt. Lukas geht zu den Augenzeugen, er erfasst ihre Überlieferungen, damit sein Bericht, sein Evangelium so nah wie möglich an diesen Begebenheiten dran ist. Warum tut er das? Nun, Lukas weiß, wie viel an der Zuverlässigkeit, an der Glaubwürdigkeit des Evangeliums hängt. Und deshalb scheut er keinen Aufwand, damit sein Bericht den höchsten Ansprüchen genügt, damit es Theophilus die Festigkeit gibt, um für den Glauben zu leiden. Und es ist, wenn wir uns dieses alles zusammenführen, ist es überhaupt nicht übertrieben, wenn Lukas dann in Vers 3 schreibt, dass er alles von Anfang an sorgfältig erkundet hat und es an der Reihe nach oder ordentlich aufgeschrieben hat. Sorgfältig erkundet, wörtlich akribisch erkundet. Lukas geht mit wissenschaftlicher Präzision vor, damit wir die Glaubwürdigkeit des Evangeliums auch heute noch ergreifen können. Lass mich zum Abschluss zurückkommen zu meinen zwei Punkten vom Anfang. Eine gefestigte Identität in Christus braucht einen gefestigten Glauben an Christus und belastbarer Glaube hängt vollkommen an der Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Das ist die nächste Folie. Wie wir gesehen haben, ist die postmoderne Denkweise geprägt von großer Skepsis gegenüber solchen etablierten Wahrheiten, die für sich in Anspruch nehmen, irgendwie belastbar zu sein. Wenn alternative Fakten und subjektiven Wahrheiten aber immer mehr Raum einnehmen, dann suchen doch viele Menschen instinktiv nach einer sicheren Basis, auf der man sein Leben und seine Identität aufbauen kann. Lukas zeigt, dass man die Wahrheit über Jesus wissen kann. Sein Charakter und seine wissenschaftliche Vorgehensweise sind über jeden vernünftigen Zweifel erhaben. Sein Evangelium bittet Theophilus und uns ein festes, ein solides, ein belastbares Glaubensfundament, auf dem man ein gelungenes Leben und eine gesunde Identität aufbauen kann. Aber natürlich ist das Lukas-Evangelium weit mehr als ein akkurater historischer Bericht. Wie wir gesehen haben, ist es Heilige Schrift und damit Gottes unfehlbares Wort. Das Lukas-Evangelium ist vor allem deshalb über jeden Zweifel erhaben und vertrauenswürdig, weil Gott selbst durch das Lukas-Evangelium zu uns spricht. Gott selbst ist nicht nur der, der diese Begebenheiten angekündigt und erfüllt hat. Gott will uns auch Gewissheit geben im Glauben an Jesus, indem er die Berichterstattung über diese Begebenheiten persönlich überwacht hat. Das ist nicht nur Lukas' Tun, das ist Gottes Tun. Und das alles tut Gott, weil Gott uns Gewissheit geben will. Weil Gott uns durch den Glauben eine feste Identität schenken will in Christus. Wenn wir also eine Taufe feiern, wie heute, dann markiert das keinen Endpunkt für unseren kleinen Johann, sondern den Anfang. Den Anfang eines Lernprozesses, mit dem wir durch Bibelstudium und Gebet unsere, seine eigene Identität in Christus mehr und mehr verstehen und im Glauben annehmen. Wie auch die Entstehung der Schrift geschieht das Empfangen der Schrift in Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wir brauchen die Gemeinde, damit wir unsere manchmal schrägen Meinungen gegeneinander abgleichen können. Einerseits gegen die Schrift, andererseits aber auch gegen das Schriftverständnis der anderen. Wir brauchen Gemeinschaft, um Wahrheit erkennen zu können. Also, ihr Getauften, lasst uns nicht vergessen, als Gemeinde, dass wir nicht nur in Wasser eingetaucht wurden, sondern in Christus eingetaucht sind. Die Schrift und das Evangelium beschreiben die Wirklichkeit, in der wir leben. Diese Wirklichkeit, diese Wahrheit gilt es immer mehr zu ergreifen. In die Bibel eintauchen heißt in Christus eintauchen. Und wenn ihr euch fragt, woher ich das genommen habe, schlagt dazu in eurer eigenen stillen Zeit gerne Epheser 5, Vers 26 auf. Je mehr wir diese gottgeschenkte Identität als Lebensrealität für uns erfassen, desto mehr begreifen wir, wie billig und unzureichend jede alternative Identität ist, die man sich selbst erschafft. Identität durch unsere Leistung? In 90 Jahren ist nicht viel davon übrig. Identität durch unsere Sexualität, durch unseren Wohlstand, durch was auch immer. Solche Identitäten kommen und gehen, sie sind aus Plastik. Am Ende wissen wir nicht mehr, wer wir sind. Jesus sagt dagegen, seid wie ich. Seid eine königliche Priesterschaft. Lebt als geliebte Kinder Gottes wie ich. Ladet all euer Versagen, eure Schuld, ladet all eure Fehler am Kreuz ab, eure Fragen und Zweifel und werdet frei wie ich. Frei in der Liebe Gottes. Frei für eine Identität, die fest ist in alle Ewigkeit. Frei in Christus. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für die Vertrauenswürdigkeit, für die Belastbarkeit des Evangeliums. Wir danken dir für die Sorgfalt des Lukas und wir danken dir, dass du ihn dabei begleitet und beaufsichtigt hast durch deinen Geist, damit alles, was er niederschreibt, genau so ist, wie es stattgefunden hat. Vor allem danken wir dir aber für diese historischen Begebenheiten, von denen er berichtet, vom Leben Jesu, dass wir ihn kennenlernen dürfen, wie er ist in seiner ganzen Liebe und Demut und Sanftmut und im Tod am Kreuz, in dem er all unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir frei sein können als geliebte Kinder. Danke für seine Auferstehung, dass er für uns regiert über die gesamte Welt. Danke, Vater, für diese feste Identität in Christus. Hilf uns, dass wir in ihr leben, dass wir immer tiefer in sie eintauchen und hilf uns, dass wir diese Identität auch unseren Kindern schon vom frühesten Alter an mitgeben, damit auch sie im Glauben diese verheißene Identität annehmen, die du uns schenkst. In Jesu Namen. Amen.